time. It's always vanishing. The commute, the errands, the work functions, the meetings, selling your car. Unless you sell your car with Carvana. Get a real offer in minutes. Get it picked up from your door. Get paid on the spot. So fast, you'll wonder what the catch is. There isn't one. We just respect you and your time. Oh, you're still here? Move along now. Enjoy your day. Sell your car today. Carvana. Pickup fees may apply.
Fangen wir einfach an. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Lauf Alter. Im WeMove Running Store sitzen der Egon Theiner. Hallo Egon.
Hallo.
Und ich, der Tom Rottenberg, regelmäßig mit Gästen, mit denen wir übers Laufen reden. Und da wir nicht nur alt, sondern auch unhöflich sind, lassen wir den Gast nicht sofort zu Wort kommen, sondern der Egon stellt die Gäste vor.
Das hat in der Zwischenzeit Tradition. Wir sitzen heute mit einer sehr interessanten Persönlichkeit zusammen. Wir werden auch einiges rund ums Laufen erfahren und nicht nur direkt vom Laufen. Es geht um Mentales, es geht um Psychologisches. Ich freue mich auf dieses Gespräch mit Georg Hafner. Schön, dass du heute da bist.
Vielen Dank, ich freue mich sehr. Danke für die Einladung.
Georg, als wir dir sagten, wir sind hier im WeMove, hast du gemeint, super, ich brauche nämlich neue Laufschuhe. Bist du Läufer?
Genau, ich bin laufend unterwegs, könnte man sagen, mal mehr und mal weniger. Bin definitiv kein Profiläufer, laufe dieser Tage zum Beispiel wieder beim Wings for Life Run mit, habe mehrere Halbmarathons in den Beinen und möchte irgendwann auch endlich einmal die 2-Stunden-Marke knacken beim Halbmarathon.
Nicht beim Marathon.
Beim Halbmarathon, genau.
Okay, wir haben dich aber nicht eingeladen als Läufer, das meine ich jetzt nicht abwertend, sondern weil du dich mit der Psychologie des Sports, mit Motivation, Demotivation, Dranbleiben auseinandersetzt. Wenn du dich vorstellen sollst, was erzählst du da?
Ich bin studierter Psychologe, ich bin ein Multisportler, das heißt, ich bin in mehreren Sportarten gerne zu Hause, früher viel Tennis gespielt, mache Snowboard, gehe regelmäßig laufen und probiere immer wieder Neues. Und was die Psychologie betrifft, es geht letztendlich um das Mentaltraining im Sport. Und Mentaltraining, das ist so ein Riesensammelsurium an Methoden und Ideen. Und ich gehe davon aus, dass wir heute ein paar Dinge da ansprechen werden.
Es geht ums Mentale, weil doch Laufen nicht nur in den Beinen, sondern wie jeder Sport vor allem einmal im Kopf stattfindet. Er beginnt ja mal dort. Mhm. Gibt es da ein Patentrezept, wie ich über mein Hirn, über meinen Willen, über meine Seele zu einem guten Läufer, einer guten Läuferin werde?
Letztendlich, die Grundidee ist immer, was will ich? Ja? Welchen Willen habe ich? Was ist die Grundvoraussetzung? Wo möchte ich hin? Möchte ich wie bei mir den Halbmarathon laufen? Möchte ich den Marathon laufen? Möchte ich voller Freude einfach nur den Wings for Life Run laufen? Und da ist egal, wie weit ich komme, da ist dabei sein alles. Das heißt immer, was stelle ich mir vor? Wo soll es hingehen? Und dann ist natürlich eine realistische Timeline sehr sinnvoll. Die körperliche Betreuung mit Trainingsplänen und wenn man eine gute Idee hat, eine Vision, dann ist das schon die halbe Miete definitiv.
Jetzt lautet der Titel dieses Podcasts Laufalter. Das wird von vielen übersetzt mit Lauf einfach, Alter. Mhm, also schön. Denk nicht drüber nach, sondern just do it.
Ja.
Ist das zu wenig?
Das ist auch ein guter Punkt. Letztendlich geht es oft um dieses Just Do It, einfach mal tun. Und in der Psychologie gibt es auch so eine Methode, die nennt sich Tu so als ob. Mhm. Und wenn ich jetzt noch kein guter Läufer bin, obwohl ich einer sein möchte, dann kann man sich mal überlegen, was würde denn ein guter Läufer tun? Wie würde sich denn ein guter Läufer ernähren? Welche Gewohnheiten hätte denn ein guter Läufer? Und je mehr ich mich in diese Person, in diese Persönlichkeit reinversetze, desto mehr werde ich mich dem auch nach und nach annähern. Und dann sind die ersten Schritte tatsächlich immer die wichtigsten, weil man ins Tun kommt.
Ich widerspreche jetzt nicht fachlich, sondern einfach aus meiner Praxis mit Laufanfängern. Das Tu so als ob ist dann so, dass mir jemand, der einen 10-Kilometer-Lauf machen möchte und sagt, von 5 auf 10 zu kommen mit Gehpausen dazwischen, Hatte ich letzte Woche, stand mir gegenüber, soll ich mir einen Carbon-Laufschuh kaufen, weil der Kipchoge rennt auch mit sowas. Tu so, als ob, wenn jemand, der keine Laufpraxis hat, mit so einem Schuh läuft, dann wird er sich nicht nur tun, als ob er sich wehtut, sondern er wird sich wehtun.
Genau, er wird sich wehtun. Ich habe mich da schon mal informiert. Carbon-Schuhe sind was Wundervolles für die, die es können und nicht für jemanden wie mich zum Beispiel.
Ja, aber tu so, als ob.
Wenn ich auf der Autobahn fahre, dann wird der Formel-1-Wagen für mich unpassend sein. Mhm. Und tu so als ob, geht dann schon darum, mal Schritt für Schritt dorthin zu kommen.
Mhm. Und wenn es ist doch nur Laufen, das kann doch jeder.
Es ist spannend, meine Praxis ist im 13. Bezirk und oft mache ich dieses Walk and Talk mit meinen Klientinnen im Bereich des Sports und im Gesundheitsbereich und da bin ich dann oft in Schönbrunn unterwegs. Und wenn man dann von der Clariette runterschaut oder hinterm Schloss Schönbrunn auf den Treppen steht, dann ist irrsinnig spannend, diese unterschiedlichsten Laufstile zu sehen, von eben Hobby und Anfänger über Profi. Und man denkt, sie laufen kann ja jeder, aber bei jedem schaut es ein bisschen anders aus, wenn man genauer hinschaut. Und ja, theoretisch kann jeder laufen und als Kind lernt man es auch, aber es macht den Unterschied, ob ich das immer mal wieder mache und als Hobby oder eben als Profi unterwegs bin. Und das sind halt Dimensionen dazwischen.
Ich glaube halt, dass dieses Du so als ob ja auch irgendwie mit realistischen Zielen oder Zielsetzungen ja auch zu tun hat. Also du so als ob, wenn ich jetzt sage, ja den Marathon, den laufe ich jetzt dann unter 3 Stunden und ich habe aktuell eine Bestzeit von 4 Stunden 15, dann kann ich so tun als ob, das wird so kurzfristig nicht funktionieren.
Natürlich, also da geht's immer um den Abgleich mit der Realität. Ja. Ich kann nicht sagen, ich tue so als ob und dann bin ich jetzt Tennisweltmeister und Profifußballer. Es braucht immer die realistische Vorbereitung dazu und deswegen ist es wichtig, Profis wie mit euch zusammenzuarbeiten auf körperlicher Ebene oder eben im mentalen Bereich zu sehen, wo stehe, was sind realistische Ziele, genauso wie du sagst, und wie komme ich aber zu diesen realistischen Zielen. Und vielleicht sind die 2 Stunden bis jetzt bei mir noch nicht machbar gewesen, weil mein Trainingsplan einfach zu vage war, zu unspezifisch. Aber ich weiß, wenn ich mich hinsetze und wenn ich die entsprechenden Laufschuhe habe, die meinem Laufkönnen entsprechen, dann werde ich wahrscheinlich diese 2-Stunden-Marke gut knacken können.
Ein Thema, das ich immer wieder habe, das hat mir mein Coach erzählt, ist die realistischen Ziele. Zu ihm kommen Leute und sagen, ich würde gerne den Ironman machen, aber ich habe den Startplatz für diesen Juni und habe noch nie irgendwas gemacht. Den Leuten ist oft mal gar nicht klar, worauf sie sich da einlassen. Ist es auch deine Aufgabe, den Leuten die Realität, das Ziel ein bisschen transparenter oder besser sichtbarer zu machen, wohin sie eigentlich wollen?
Unbedingt, ja. Und das ist natürlich sportartenspezifisch. Und beim Laufen, so wie du es vorher gesagt hast, es ist ja nur Laufen, ein Schritt vor den nächsten. Und dennoch, wenn man weitere Distanzen, 10, 20, 30, 40 Kilometer zurücklegt, merkt man, dass es eben nicht nur Laufen ist, dass es nicht nur Konditionstraining ist. Da braucht man Krafttraining, Dehnungsübungen, statische Übungen, Koordinationstraining, vieles, vieles mehr auf körperlicher Ebene. Man braucht die entsprechende Technik und Ausrüstung und eben auch die mentale Vorbereitung. Wir kennen das beim Marathon um Kilometer 30, der Mann mit dem Hammer. Und darauf kann man sich vorbereiten mental. Was wird dann passieren? Wie gehe ich damit um? Und das ist dann das spannende Mentaltraining, wenn man diese Dinge halt dann näher beleuchtet.
Der Mann mit dem Hammer, was sage ich dem, wenn der sich mir in den Weg stellt?
Naja, zunächst einmal willkommen und hallo. Und wenn ich unvorbereitet bin, wird er mich erschlagen, zu Recht, ja, weil er ist da und der Körper rebelliert und der Körper sagt, Du könntest schon langsam aufhören, es ist jetzt eh genug nach 30 Kilometern. Ich habe so eine ähnliche Erfahrung gehabt bei Kilometer 16, bei einem Halbmarathon. Und mein Körper hat mir auf unterschiedliche Ebene und Weisen gesagt, das ist jetzt nicht unbedingt notwendig, dass du ins Ziel kommst, weil bei deinem Trainingspensum wäre es jetzt eigentlich okay, wenn du aufhörst. Mhm. Und Spitzensportlerinnen unterscheiden sich von Guten bis sehr Guten bis zu denen, die gewinnen, eben dadurch, dass sie gelernt haben, diese Situationen, die kommen werden, sich auf diese vorzubereiten, unterschiedliche Strategien zu entwickeln und dann eben zum Beispiel im Vorfeld zu überlegen, was ich dann tatsächlich mit dem, was für ein Dialog, das ich dann mit dem Mann, mit dem Hammer führe. Und da gibt es dann unterschiedliche Zugänge.
Zum Beispiel? einen Dialog.
Bitte. Genau. Also die einen, die würden sehr verständnisvoll auf den Mann mit dem Hammer eingehen und sagen, okay, gut, dass du da bist, du bist ein wichtiger Hinweiser. Und in einer normalen Situation, wenn es jetzt kein Wettkampf wäre, wäre das ein ganz wichtiges Signal, dass ich sage, jetzt ist gut mit dem Laufen, ja, man ist vielleicht an den Leistungsgrenzen oder man möchte nicht mehr weiterkommen. Aber es ist ja ein Wettkampf und man möchte den Wettkampf zu Ende bringen. Und man hat ganz viel Zeit davor und dafür investiert, gewisse Ziele zu erreichen, eine gewisse Zielzeit beim Marathon in dem Beispiel. Und ein großer Punkt ist zum Beispiel, dass man eben den Dialog führt, in welcher Art und Weise auch immer, oder dass man sie ablenken kann. Man kann sie ablenken mit Musik, man kann sie ablenken, indem man sie beispielsweise nur die Atmung konzentriert, auf jeden Schritt konzentriert, im Hier und Jetzt ist. Man kann sie ablenken mit gewissen Wörtern, mit gewissen Mottosätzen, mit gewissen Mantren, die man immer und immer wiederholt. Und dann ist man immer weiter weg von diesem Mann mit dem Hammer. Mhm. Und letztendlich geht es in der Psychologie oft auch um Akzeptanz. Ich akzeptiere, dass du da bist, du bist jetzt ein Teil von mir und vielleicht ein Begleiter, vielleicht sogar bis zum Ziel. Und Akzeptanz ist oft der lobenswertere Weg, der leichtere Weg, als Widerstand auszuüben.
Also den größeren Hammer rauszuziehen.
Ja, man hat dann quasi den größeren Hammer und die besseren Argumente.
Als mir der Mann mit dem Hammer das erste Mal gegenüberstand, war das, glaube ich, bei meinem 7. oder 8. Marathon. Das klingt jetzt ein bisschen überheblich, aber ich habe immer gedacht, der wird schon kommen,
ja.
Und er kam dann nicht. Das ist ja auch so ein bisschen für mich die Katastrophen, auf die man, also angekündigte Katastrophen treten nicht ein.
Ja.
Ist das auch eine Option, dass man sagt, irgendwie, ich weiß, der kann kommen und dann weiß der Mann mit dem Hammer, der fürchtet sich nicht und tritt nicht auf?
Das ist die ideale Vorbereitung, ja. Die ideale Vorbereitung, offensichtlich warst du körperlich irrsinnig fit. Und unterstelle ich dir jetzt einmal, dass du einfach das gut bewältigen konntest. Und dann ist genau das, wovor man sich fürchtet und wovor man vielleicht Angst hat. Und dieses, es gibt zum Beispiel in der Psychologie die Angst vor der Angst.
Mhm.
Und die Angst vor der Angst ist etwas, was offensichtlich logisch gesehen notwendig ist, weil ich weiß ja noch nicht, ob die Angst dann tatsächlich kommt. Und das sind halt diese teilweise rationalen und irrationalen Zugänge im Kopf, die alle echt sind, die uns alle betreffen können. Und je besser die Vorbereitung, desto möglicherweise gar nicht notwendig. Ja.
Aber umso schlimmer war es, als er dann plötzlich vor mir stand. Da war ich nämlich irgendwo in Elat, also schon in der Wüste, auf einem Marathon. Und ich sehe ganz weit weg irgendwelche Berge, die Sonne kommt über den Horizont und auf einmal steht er fast physisch sicht- und führbar vor. Okay, es gibt dich also doch, quasi eine Art Gottesbeweis in der israelischen Wüste. Aber umso schlimmer war es, weil ich habe nicht damit gerechnet, ihn jemals kennenzulernen. Da war ich dann auch nicht auf ihn vorbereitet. Ne?
Genau. Und das ist wieder diese Ebene, wie sehr kann man sich auf unvorhergesehene Ereignisse vorbereiten? Ist man vorbereitet? Ist man nicht vorbereitet? Was mache ich, wenn sowas passiert? Und ja, es ist, also in der Wüste laufen, 30 Kilometer in den Füßen, da darf so eine leichte Halluzination schon mal vorkommen. Mhm. Ja.
Aber das ist auch der Grund, warum alle Religionen ihre Propheten dann in die Wüste schicken, weil du siehst dann brennende Dornbüsche und sonst irgendwas. Ist total faszinierend, weil die Wüste und diese Einsamkeit, dieses Entrische schon auch etwas kann. Aber darum geht es heute nicht. Es geht um die Motivation, um die Psychologie. Und der Egon scharrt schon mit den Hufen, weil ich ihn nicht zu Wort kommen lasse.
Ja, wie immer. Wie immer, ja. Wir reden eigentlich jetzt schon von Kilometer 30 aufwärts beim Marathon. Aber wenn man jetzt zurück an die Startlinie geht, du stehst im Startblock, Nervosität ist da, Adrenalin, es gibt Zielzeiten, durch den Kopf rasseln 100.000 Zahlen mit von der Pace, die ich halten muss und hoffentlich komme ich da gut raus, weil wenn ich auf den ersten Kilometer 10 Sekunden zu langsam bin, dann muss ich die nachher wieder aufholen. Was wäre ja da ein mentales Programm von auf dem Weg zur Startlinie rein in den Marathon? Wie kann ich mich da runterbringen? Was empfiehlst du da als Experte?
Also ich gehe sogar noch einen Schritt weiter mit der Frage, wann fängt der Wettkampf an? Fängt er bei der Startlinie an oder am Morgen des Wettkampfs oder am Abend davor oder die Woche davor oder vielleicht schon 3 Jahre davor, wenn man zum Beispiel an die Olympischen Spiele denkt, ja, wo man einfach sehr weit voraus eben plant. Konkret jetzt bei diesem Beispiel der Startlinie, viele Sportlerinnen haben Rituale für sich entwickelt. Und die Rituale, die sind sehr individuell. Manche checken einfach die Kleidung nochmal, die Schuhbänder, manche machen Dehnübungen, manche sagen sich die eigenen Mantras vor, manche gehen diese, beim Vienna City Marathon gibt es ja diese wunderbaren Punkte, die Labestationen, wo man sich Getränke holen kann und Nahrung zuführen kann. Und man kann natürlich, wie wir es von Skifahrern ganz gut kennen, die Piste vor der Abfahrt nochmal visualisieren. Man kann natürlich die ganze Strecke oder Teilstreckenabschnitte, Schlüsselpunkte nochmal visualisieren, die im besten Fall mental schon vorbereitet wurden, viele Tage davor. Und dann okay für sich erkennen, wo und was hilft mir bei welchem Streckenabschnitt. Und indem, dass ich mir im Vorfeld diese Sicherheit schon geholt habe, durchs Visualisieren, kann ich dann am Startpunkt sehr positiv agieren. Und das ist dann das Entscheidende, die Nervosität in ein positives Gefühl quasi umlenken. Und es gibt wieder diese Energie frei, die ich brauche.
Es geht ja, zuerst einmal vielen Dank, das war sehr aufschlussreich, jetzt gerade auch im Hinblick auf den Vienna City Marathon. Es geht ja grundsätzlich ja dann auch immer um diese Frage, warum tue ich mir das alles an? Wie du es ja auch schon gesagt hast, Start with Why ist eines meiner Lieblingsbücher, dieses Wieso. Und dass da eigentlich dann, wenn wir von Motivation reden, welche Art von Motivation gibt es? Woher kommt sie? Welche ist positiv? Welche kann mich hemmen?
Letztendlich gibt es da Unterschiedlichstes. Ja. Manches wird geprägt in der Kindheit, ja, von den Vätern oft natürlich, von den Eltern einfach, warum man sich für eine Sportart interessiert, warum man da rein begleitet wird. Manchmal ist es einfach so, dass man den Kollegen schlagen möchte oder ich denke jetzt ans Tennisspiel, an Tennispartner, gegen den man regelmäßig verliert, dass man endlich mal gegen den gewinnen möchte. Manchmal ist es so wie bei mir als Hobbyläufer, dass man sagt, okay, es gibt diese 2-Stunden-Marke beim Halbmarathon, dass man endlich mal da runterkommen möchte. Nicht verbissen, aber doch, weil es so eine Zielzeit sein könnte. Und natürlich im Spitzensport gibt es nochmal ganz andere Antreiber. Und diese Antreiber können Perfektionismus sein, die können natürlich auch Ruhm und Ehre sein, die können auch finanzielle Anreize sein. Manchmal ist es ein Cocktail von diesen Anreizen und das ist immer was sehr Persönliches, diese Motivation.
Ist die intrinsische Motivation über andere Motivationen zu stellen?
Genau, in der Psychologie unterscheiden wir diese intrinsische von sich aus, die Motivation, ich möchte was erreichen, und die extrinsische Motivation von außen kommend, der Trainer oder wie auch immer, der pusht einen dorthin. Die Außenmotivation kann immer beflügeln und zeitweise mehr Motivation hervorbringen. Mein Zugang ist, dass die intrinsische Motivation die wichtige Basis ist. Wenn ich es wirklich will, dann hat es eine ganz andere Qualität, wie wenn es halt nur unter Anführungszeichen von außen kommt.
Und dann lasse ich ihn Tom auch wieder zu Wort kommen. Aber eine Frage habe ich noch. Und wie wichtig ist die Motivation, dann das Medaillenfoto in den sozialen Medien posten zu können?
Das ist oft eine Hauptmotivation auch für die Sponsoren, weil die freuen sich natürlich auch sehr.
Nein, reden wir nicht von Sponsoren, sondern reden wir von einem
Durchschnittsläufer. Der schöne Satz, if it ain't on Strava, it didn't happen. Ich muss beweisen, dass ich wirklich da war.
Ja, und das ist mittlerweile leider unter Anführungszeichen auch unsere Zeit, dass wir es mitteilen wollen, teilweise sogar müssen, damit wir eben gesehen werden in der Außenwelt, soziale Medien, die funktionieren. Leider muss man sagen, weil wir alle viel zu viel Zeit mit uns in den sozialen Medien verbringen. Und ja, es ist dann sehr oft eben bezogen auf diese Grundmotivation eine Genugtuung, das zu präsentieren, das vor der Welt sich zu beweisen und diesen Beweis dann mit der Medaille, vielleicht sogar mit einem Stockerlplatz, einfach nach außen zu präsentieren.
aber bringe ich den Hammer, um jetzt den Kreis zu schließen, aber bringe ich den Mann mit dem Hammer, mit dem Satz weg, na, geh weg, ich muss ja dann das Foto posten in 10 Kilometern.
Das allein wird zu wenig sein. Ja, das, da wird sich der Mann mit dem Hammer freuen und diesen Satz eher belächeln.
Ich komme zurück zu diesem unglaublichen sozialen Druck.
Ja.
Ich habe in Laufgruppen auch manchmal Leute, die sagen, wie, mir interessiert Laufen überhaupt nicht, aber es wird von mir erwartet, ich sollte doch laufen. Mhm. Ich sage dann immer, wenn es dich nicht interessiert, dann geh, weiß nicht, Darts spielen oder was auch immer.
Ja.
Die Leute kommen dann trotzdem laufen und sagen, ja, aber sie wollen auf Instagram dieses eine Foto posten. Mhm. Ich sage mir, das ist die falsche Motivation. Aber es ist eine Motivation. Gibt es sowas wie die falsche Motivation?
Ist ein sehr guter Punkt, eine sehr gute Frage. Ja. Wenn das jemand nur macht, der Bewegung wegen, weil man es machen soll, dann passiert die Bewegung trotzdem und es tut einem trotzdem gut und die Gesundheitsbenefits hat man ja dadurch trotzdem. Mhm. Jetzt könnte man sagen, wenn jemand einfach nur dieses Foto da oder dort in der Wüste, dieses Lauffoto machen möchte und deswegen regelmäßig laufen geht, dann hat er ja trotzdem die Gesundheitsziele und die Gesundheitsförderung für sich erreicht und wunderbar. Wenn es für jemanden passt. Mhm. Und das ist eher mein Zugang in vielen Bereichen, dass vieles nicht richtig und falsch ist, sondern wenn es für jemanden passend ist, dass diese Motivation da ist, dann soll es unbedingt so machen. Mhm. Schön ist natürlich, wenn die Leidenschaft dahinter ist, ja, weil ein ganz anderer Spirit dahinter ist, ja, weil man sich viel leidenschaftlicher die Schuhe anzieht und sagt, ich will das jetzt, als wenn man jemand sagt, nein, ich muss das jetzt, macht es aber trotzdem.
Diese Influencerin, die dann quasi ein falsches Körperbild vorgaukelt, die dann trotzdem Leute dazu bringt, sich zu bewegen, tut die nicht doch auch etwas Gutes dann?
Natürlich, ja, und das ist immer dieser Zugang, wie nehme ich in dem Fall jetzt soziale Medien für mich wahr? Wenn ich zu viel konsumiere, wenn ich nur diese Idealbilder vor mir habe ganze Zeit, dann werde ich wahrscheinlich mich immer mehr mit diesen idealen Menschen vergleichen und ich werde mir wahrscheinlich innerlich immer kleiner machen und immer unschöner finden, weil die ja dank dieser Filter und alles Mögliche, das da gibt auf sozialen Medien, da kann ich niemals das erreichen. Vor allem als Durchschnittsmensch nicht. Wenn Influencer sich nur mit dem Thema beschäftigen und das hauptberuflich machen, dann ist ja für die ganz leicht, unter Anführungszeichen, dieses Körperbild auch zu leben. Wenn aber jemand neben einem 40-Stunden-Job das alles erreichen möchte, dann wird sie das nicht ausgehen. Mhm. Und dennoch werden viele Leute eben beflügelt und motiviert und sind dahinter, weil sie sehen, ah, die eine, die Influencerin, die hat 2, 3 Kinder und die geht trotzdem auch laufen und die schafft es für sich und manchmal ist sie müde und manchmal lässt sie ihre Laufeinheit aus und dann sagt sie wieder, heute hat sie es gemacht und es hat ihr so gut getan und dann sind Influencer irrsinnig wertvoll.
Ich bleibe in diesem Themenbereich falsche Motivation und soziale Medien. Ich bin auch der Meinung, dass es jetzt eine falsche Motivation vielleicht nicht gibt. Ich glaube aber halt auch, dass zuweilen die Motivation zu wenig sein könnte. Wenn ich jetzt hergehe und sage, ich mache das um dieses Bildes willen, da reden wir jetzt vielleicht weniger bis Marathondistanzen, sondern darüber hinaus, wenn ich jetzt hergehe und sage, ich bin mitten in einem hochalpinen Ultratrail unterwegs und habe die nächsten 1000 Höhenmeter vor mir, aber ich muss das ja machen, weil ich muss ja mein Finishline-Bild posten, dann ist das immer noch eine Motivation oder eine falsche Motivation meinetwegen, aber es ist zu wenig Motivation. Ich glaube auch teilweise aus eigenen Erfahrungen, dass wenn es tatsächlich dann hart wird oder sehr, sehr hart wird, dass dann, ach, aber ich habe ja dann ein schönes Bild auf Facebook oder Instagram, zu wenig ist.
Ich glaube nicht, dass jemand aufgrund von einem Gedanken an einem Foto dann noch 1000 Höhenmeter bewältigen kann. Ja? Da braucht schon viel mehr von innen heraus dieser Wille, ich will da drauf. Das Foto ist dann ein nettes Nebenprodukt und etwas, was man natürlich mitnimmt in der Situation, aber das Foto alleine wird die 1000 Höhenmeter nicht bewältigen lassen.
Mentale Strategien, um Distanzen zu bewältigen. Wir haben mit Cordula Lassacker auch gesprochen, die auf einer 10.000 bei einem 10.000 Meter Rennen 25 Runden, jeder Runde einen eigenen Namen gibt, ein Wort damit verbindet. Ich habe bei einem 24-Stunden-Lauf die Zeit gestückelt und habe alle 4 Stunden mein Trikot gewechselt und bin so in einen anderen Gedankenkreislauf hineingekommen.
Ja.
Was für andere Strategien gibt es denn da noch?
Das sind sehr gute Beispiele, ja. Und die sind oft sehr individuell. Ich habe vorher den Halbmarathon angesprochen oder den Marathon in Wien, wo man eben bei Schlüsselpunkten sich spezielle Gedanken zurechtlegen kann, sich eine spezielle Musik zurechtlegen kann, die man entweder dann tatsächlich abspielt oder im Kopf abspielt. Das ist ja, kann man ja alles mental hervorrufen. Es gibt die Möglichkeit, dass man bei gewissen Schlüsselpositionen auch bestimmte Personen platziert. Also gute Freunde, die waren beim New York Marathon waren die. Und da ist er gelaufen und die Frau, die hat dank ein ausgeklügeltes U-Bahn-System und strategisches System hat sie ihn dann 3 oder 4 Mal entlang der Strecke sehen können.
Ja, aber furchtbar, wenn sie es nicht schafft und nicht da ist, ne?
Ja, das war für sie dann auch ein Bewerb.
Ich kenne das vom Berlin-Marathon. Ja. Das Anstrengendere war nicht für uns das Laufen, sondern rechtzeitig an den Treffpunkten zu sein.
Genau, rechtzeitig da und dort. Und das ist dann für die Begleitperson ein gewisser Stressor, den man aber auch mental vorbereiten kann. Das mit dem T-Shirt, was du gesagt hast, ja, immer wieder eben etwas anderes anziehen. Mit den Farben kann ich was verbinden. Ich kann mir, manche nutzen da sowas wie Hörbücher, was ich jetzt aber prinzipiell nicht empfehlen würde, ja, weil es vielleicht da wieder zu sehr ablenkt.
Außer unserem Podcast.
Dann natürlich schon, ja, wenn es wieder die Stichwort Motivation, die extrinsische Motivation dadurch gestärkt wird. Ja. Also da gibt es so eine unähnliche Bandbreite, die vor allem sehr, sehr individuell auch ist.
Also die Rituale sind es eigentlich. Das Ritual, genau. Ich tausche mein T-Shirt, das Ritual, da steht meine Freundin, mein Begleiter, meine Begleiterin. Mhm. Mir hat bei Skitouren gehen immer wahnsinnig geholfen, wirklich Mantren mir selbst vorzusagen, ja. Auch um den Rhythmus zu finden, die Gleichmäßigkeit, diese Monotonie zu einer Qualität zu erheben.
Ja.
Du hast vorher erwähnt, Egon, die 10.000 Meter auf der Laufbahn, sich dann nicht zu verzählen, wenn du 25 Mal die gleichen 400 Meter rennst und da auch den Sinn drin zu finden, eine Qualität im Kopf. Ne?
Genau, da passiert unglaublich viel im Kopf. Deswegen, natürlich laufen kann jeder, aber laufen ist nicht für alle. Ja? Weil manche sagen einfach, laufen ist mir zu langweilig. Ich brauche den Mannschaftssport, ich brauche die Dynamik, ich brauche die 1-zu-1-Challenge wie beim Tennis. Deswegen ist Laufen nicht nur Laufen sehr banal, sondern es hat eigentlich viel, viel mehr andere Qualitäten, die Nichtläufer eben nicht für sich erkennen.
Seit das Doping halbwegs gut kontrollierbar wird, wird einerseits Aerodynamik beim Rennradfahren wichtiger, aber auch das mentale Setup der Athleten und Athletinnen, weil sie sind alle ungefähr auf dem gleichen Trainingsniveau.
Genau.
Und die letzten 15-20% sind dann wirklich nur das, was der Kopf macht. Stimmt das?
Wir kennen alle das Sprichwort, Sieg und Niederlage wird im Kopf entschieden. Und sehr, sehr erfolgreiche Sportlerinnen sagen immer wieder, dass der Kopf entscheidet und manche, und je nach Sportart, sagen 70%, 80%, 90% wird im Kopf entschieden. Natürlich, und das ist jetzt nicht zu vernachlässigen, natürlich ist immer die Grundlage die körperliche Voraussetzung. Und hier stimmt auch, die letzten 20, 30 Jahre ist das sportliche, körperliche Training immer professioneller geworden. Und wenn eben genauso wie du sagst, alle dann körperlich so ähnlich beieinander sind, dann geht es eben darum, kann ich, so wie ich es ja gerne sage, die Leistung am Punkt bringen. Und die Leistung abrufen. Wir kennen es vom Fußball als Beispiel, der Trainingsweltmeister, der im Training jeden Ball ins Kreuz schießt, beim Elfmeter beispielsweise, und dann ist aber der Wettkampf da und dann ist die entscheidende Situation da. Und beim Laufen könnte man jetzt sagen, naja, es geht ja eh nur um Laufen, es ist ja eh so wie immer, aber gerade beim Laufen, glaube ich, geht es eben auch sehr viel darum, wie viel Energie und Motivation und Fokus bringe ich in meine Trainingsläufe, damit ich genau diese Effizienz der Trainingsläufe dann eben in einem Wettkampf abrufen kann.
Ich möchte es ein bisschen runterbrechen, nicht relativieren, runterbrechen. Es geht ja nicht nur um Sieg und Niederlage, es geht für die große Masse der Läufer und Läuferinnen, die hoffentlich alle zuhören, während wir hier im WeMove reden, ja auch darum, die eigenen Ziele zu erreichen. Also ich bin vor kurzem einen kurzen Ultralauf in England gelaufen, wollte unter 7 Stunden bleiben, habe das geschafft, das war ja dann mein
Egon, Ziel. Was ist ein kurzer Ultra?
50 Kilometer, 1200 Höhenmeter. Also, dass dieses Sieg und Niederlage ja jeder mit sich selber, jeder und jede mit sich selber ja ausmacht. Dein 2-Stunden-Halbmarathon oder jemand, der den Marathon unter 4 Stunden laufen möchte. Also jeder siegt oder verliert. Das bringt mich jetzt auch zu einer Frage, dass ich da aus meinem Monolog rauskomme. Wie geht man mit Niederlagen um?
Niederlagen sind wunderbar, weil Niederlagen führen vielleicht wieder dazu, dass ich mir überlege, wie kommt es denn zur Niederlage? Du kannst zum Beispiel die beste Leistung gebracht haben ever und diesen kleinen Ultramarathon mit lächerlichen 50 Kilometer, also unglaubliche Leistung, Hut ab. Ja.
Danke, deswegen habe ich es auch gesagt.
Genau, du könntest hier natürlich auch mit 5 Stunden, ich sage jetzt irgendwas, durchs Ziel gelaufen sein und die beste Leistung für dich ever gebracht haben, aber dennoch in deiner Altersklasse und allgemein beim Wettbewerb halt irgendwo abschneiden. Das heißt, wie definiert man letztendlich eine Niederlage? Im Tennis 1-1, es gibt einen Sieger und gibt es eine Niederlage, gibt es einen Gewinner und einen Verlierer. Ja? Beim Fußball gibt es auch Unentschieden zum Beispiel. Und bei vielen anderen Wettbewerben gibt es halt eine Platzierung. Und die Platzierung kann sein, du erreichst das beste Ergebnis aller Zeiten für dich und bist trotzdem irgendwo platziert. Und dann könnte man wieder hinterfragen, ist es jetzt ein Sieg oder eine Niederlage? Und so kann man eben aus vielerlei Dimensionen und vielerlei Wettkampfergebnissen, egal wie gut oder schlecht das die jetzt waren, wieder viel herausholen. Weil wenn ihr vielleicht, ich kann so Tennis, ja, man kann vielleicht ein schlechtes Match spielen, aber trotzdem gewinnen. Ist es dann ein Sieg oder eine Niederlage?
Ja, muss das nicht jeder mit sich selber quasi ausmachen? Ich kann ja den Lauf gewinnen, aber mit meiner Zeit nicht zufrieden sein.
Zum Beispiel, ja.
Ich kann meine Zielzeit erreichen. Also habe ich für mich persönlich das gewünschte Ergebnis zwar erreicht, also die Zeit, bin aber mit meiner Performance nicht ganz zufrieden, weil das eine oder das andere eben reingespielt hat. Also es geht ja dann wahrscheinlich auch wieder hauptsächlich ums eigene Gefühl dann, wie ich dann da rausgehe und sage, okay, auf der einen Seite habe ich die objektiven Daten und auf der anderen Seite habe ich dann mein Gefühl.
Genau, deswegen unterscheidet man hier zum Beispiel unter Prozesszielen, ja, wie ist der Prozess dorthin, oder auch Ergebnisziele, welches Ergebnis habe ich erreicht, und im Vorfeld wieder mentale Vorbereitung, kann ich Ziele differenzieren. Also was ist mein Minimalziel? Das wären bei dir, keine Ahnung, 8 Stunden 20 gewesen bei dem Beispiel oder 7 Stunden 20. Ein Zufriedenziel und ein Idealziel. Das heißt, du hast deine Zeit unterbunden und hast ein ideales Ziel erreicht. Und so kann man dann im Vorfeld auch schon, weil es könnte ja sein, dass du bestmöglich vorbereitet warst und bestmöglich trainiert warst, aber die Umstände, weil starker Regen, Schnee, was auch immer, dein Ziel nicht ermöglicht hat. Und dann kann man auch wieder sagen, du hast bestmöglich ergeben, denn sie war nicht erreichbar, eben aber aus anderen Gründen. Wie viel war dein Beitrag dazu? Wie viel haben die Umstände es vielleicht nicht erlaubt?
Und wie schnell kommt man dann ins Jammern? Oder ist es Jammern auf hohem Niveau?
Jammern.
Ja, es hat ja geschneit.
Jammern ist immer okay. Jammern auf hohem Niveau ist natürlich auch nachvollziehbar. In der Psychologie spricht man vom Attribuieren. Also extern attribuieren, äußere Faktoren sind schuld oder haben das beeinflusst, oder interne Faktoren, intern attribuieren. Ich bin dafür verantwortlich. Und in der Regel hat es beide Dimensionen. Ja? Und jemand, der gut reflektiert ist und wieder vielleicht im mentalen Training bei der Sportpsychologie, der kann diese Dimensionen dann auch gut wieder differenzieren und für sich erkennen, wie viele Anteile gab es wirklich von außen und wie viel Anteil hat man selber dabei.
Georg, kommen auch Normalsterbliche normallos zu dir, oder sind es tatsächlich nur die Elite-Athleten, Athletinnen? Und warum kommen normalos, wenn sie kommen? Wie finden die dich?
Die finden mich, weil sie für sich mit deren Leistungsfähigkeit nicht zufrieden sind. Und ja, natürlich kommen Hobbysportler bis Spitzenathleten, bis hin zu zum Beispiel Personen aus der Cobra und Olympiaathleten. Ich glaube, es ist ganz wichtig, einfach mal zu erkennen, was will man. Ja? Und wenn ich als Hobbysportler, ich nehme jetzt wieder das Beispiel Tennis, weil ich früher sehr viel Tennis gespielt habe, Meisterschaftsspiele, wenn ich da diesen Trainingspartner habe oder diesen Gegner, den ich immer wieder habe und immer wieder verliere gegen den, obwohl ich weiß, ich bin vielleicht besser und obwohl ich am Papier weiß, die sogenannte ITN, die International Tennis Number, ich kann den schlagen, ich sollte den schlagen, dann und ich schaffe es aber nicht, obwohl es körperlich möglich ist, dann ist natürlich die Frage, welche mentalen Faktoren kann ich dazu beeinflussen? Mhm. Und ich versuche gerade im Spitzensport immer wieder zu erklären, dass mentale Training nicht das absolute Einzige und der Schlüssel für alles ist, aber es ist genauso ein wichtiges Puzzlestück wie Krafttraining, wie Konditionstraining, wie Regeneration, Massage, Physio, Ernährung und mentales Training ist ein wichtiger Puzzlestein. Und wie vorhin, wenn man gewisse Ziele hat, wenn man gewisse Dinge erreichen möchte, dann kann ich viele dieser Puzzlesteine und Puzzlestücke beachten oder halt eben auch nicht.
Das verstehe ich ja alles, aber du hast jetzt wieder den Spitzensport erwähnt. Kommt Otto Normalverbraucher und kommt Anna Durchschnitt, kommen die auch zu dir? Weil die haben ja schon oft einmal auch eine Hürde zu sagen, ich brauche einen Trainingsplan. Und dann sagt man, und hol dir vielleicht noch auch einen Mentalplan. Finden die dich oder ist das irgendwie noch ganz weit weg?
Prinzipiell ja, vereinzelt. Ja. Es ist dann natürlich immer auch eine Zeit- und Ressourcenfrage und eine Kostenfrage. Ja. Möchte man sich das leisten? Weil das kostet natürlich auch. Ja. Es ist leistbar und man kann sich das gönnen, sage ich immer, auch in der Gesundheitspsychologie. Da kommt dann manchmal die Frage im Gesundheitszentrum, na, wer braucht denn jetzt eine psychologische Beratung? Und ich sage dann immer wieder, wer braucht sie nicht? Mhm. Ja. Also jeder von uns, dem tut ein Coaching gut, bezogen auf sein Leben, sein Lifestyle, seine allgemeinen Ziele, Erwartungen im Leben. Und im Sportbereich ist es ja auch so. Letztendlich geht es aber immer auch darum, um die Motivation, haben wir wieder das Wort Motivation, wie viel Energie und Zeit investiere ich? Am Beispiel körperlichen Trainings, aber eben auch am Beispiel Mentaltraining. Weil, und das ist dann auch ein Schlüssel im Mentaltraining, es reicht nicht nur, einen Podcast zu hören, ein Buch zu lesen oder sich kurz einmal mit dem Thema zu beschäftigen, sondern es braucht halt diese Trainingseinheiten beim Mentalen, genauso wie auf körperlicher Ebene. Ich bringe oft das Beispiel, nur wenn jemand ein Buch übers Laufen gelesen hat, ist er definitiv nicht fähig, den Marathon zu laufen, selbst wenn die Person sehr interessiert daran ist. Logischerweise brauchen wir sehr viele Laufeinheiten, bis man dort irgendwann hinkommt. Und beim mentalen Training ist es ähnlich. Manche brauchen im Sinne von, es tut ihnen einfach gut, diese äußere Unterstützung. Mhm. Und deswegen macht es sehr wohl Sinn, gerade als Spitzensportler zum Sportpsychologen zu gehen.
Meine letzte Frage an dich geht wieder um dich als Sportler, als Athleten. Glaubst du, dass du die 2 Stunden beim Halbmarathon knacken können wirst? Und was passiert, wenn du es geschafft hast, kommt dann das große Loch und du wirst nie wieder laufen oder sagst du dann 1,30?
1,30 ist ein bisschen weit hergeholt bei meinem...
Nein, aber was ist denn das nächste Ziel?
In der Regel ist es so, dass man sich, also meine persönliche Erfahrung, dass man beim Laufen denkt, warum tue ich mir das an? Und natürlich kommt mir auch dieser Gedanke und dann versuche ich selber natürlich meine Techniken auch anzuwenden, die dann gut funktionieren. Und sehr oft habe ich die Erfahrung gemacht, in dem Moment, wo man übers Ziel läuft, ist ein großes Glücksgefühl da und ein paar Minuten später ist die Idee da, ich möchte den nächsten bald einmal wieder laufen.
Oder ich möchte nie wieder laufen und dann kommt erst.
Nie wieder ist ganz am Anfang vielleicht und dann kommt aber dieses, ich möchte bald mal wieder einen laufen und dann eben diese innere Motivation, ich möchte meine Zeit übertrumpfen. Ja, die 2 Stunden sind auf alle Fälle gut erreichbar. Ich habe einen sehr guten Trainingspartner, mein Bruder, der nimmt mich da immer mit, der ist fitter als ich. Und jetzt, wo mein Sohn 5 Jahre alt ist, er fährt dann meistens mit dem Fahrrad und ich laufe nebenher und er wird immer schneller mit dem Fahrrad. Das heißt, er ist auch mein guter Trainer, mein Sohnemann, der Lorenz. Und so komme ich immer mehr auch wieder in meinem Alltag zu meinen Trainingseinheiten. Und ich schicke euch dann auf alle Fälle das Foto, wenn ihr dann die 2 Stunden erreicht habt.
Die letzte Frage gehört wie immer mir. Der Podcast nennt sich Laufalter. Was verbindest du mit Laufalter?
Für mich bedeutet Bewegung und Aktivität Leben. Und gerade in der Psychologie, wo es ganz viel um Entspannungstraining geht und auch zur Ruhe kommen, um sich dann letztendlich wieder fokussieren zu können, merke ich bin jetzt junger, 41 Jahre alt, dass Bewegung mir immer besser tut, dass es aber immer notwendiger wird. Und ich mag so ein schönes Wording, das nennt sich in der Bewegung zur Ruhe kommen. Und wenn ich einfach nur laufen kann und meine Frau sagt dann auch, geh mal wieder laufen, ja, es wäre mal wieder Zeit, wenn ich mal nicht dazu komme, dass ich einfach den Kopf freikriege. Deswegen an alle Zuhörerinnen, Laufalter, Alter, geh einfach laufen oder bewegen oder spazieren, weil es tut gut.
Lieber Georg Hafner, vielen, vielen herzlichen Dank für diese Einblicke ins mentale Training. Lieber Egon Theiner, danke, dass du auch die Zeit und die mentale Motivation gefunden hast, wieder hierher ins WeMove zu kommen und übers Laufen zu reden. Danke auch ans WeMove, aber danke vor allem an euch, dass ihr hier zuhört und vor allem, dass ihr auch im Laufen bleibt. Bis bald, Servus und Baba.